Das Schlimmste sind eigentlich, und ich sehe das ja auch in meiner Freizeit, das ein oder andere YouTube-Video, beziehungsweise wie die ein oder andere Firma dann halt mit Dingen wirbt, die fachlich einfach dann falsch sind. Also da gibt es auch keinen Interpretationsspielraum. Und dann natürlich auch, wie du schon angesprochen hast, die Gewährleistungsfrage.
Wie Ulrich und du, der Umsetzungspodcast heute mit der Rakete aus dem Bau, Innenausbau und alles, was dazugehört. Baumeister, bei uns gar nicht so ein häufig verwandter Begriff. Ich kenne den eher aus Österreich, aber so ein Baumeister, das ist schon eine geile Geschichte, denn bauen kann ja jeder, ob mit Legostein oder halt nicht. Aber ein Meister darin zu sein, das ist schon große Kunst und dann nicht dabei an der Wand zu stehen oder irgendwo Estrich reinfließen zu lassen, zu spachteln und alles, was dazugehört. Deswegen hier, the one and only, Mr. Baumeister himself, Steven Opitz in der Haus. Einen Willkommensapplaus, stellvertretende. Ich weiß
sei
gar nicht,
gegrüßt.
Ob man das Klatschen im Podcast hört. Lieber Steven, danke für deine Zeit. Wo treffen wir dich gerade an? Also wenn wir sagen, Baumeister hier, der Baumeister in Deutschland, wo bist du lokalisiert? Wo treffen wir dich gerade an?
Also, um das mal ganz grob zu umreißen, also unser neuer Firmensitz, der ist jetzt in Schmölln in Thüringen und so grob im Umkreis von 120 Kilometern Luftlinie um Schmölln sind wir aktiv und auch natürlich regional, sprich also 50 Kilometer im Umkreis in der, ich sage jetzt mal in der Spitze gesehen. Und ja, da sind wir auf verschiedenen Baustellen, also einerseits den sogenannten Baumeisterbaustellen, aber auch auf gewerksspezifischen Baustellen, wie zum Beispiel eine rein Trockenbaubaustelle oder eine Bodenlegerbaustelle. Also das ist natürlich auch alles möglich. Am liebsten machen wir natürlich sogenannte Baumeisteraufgaben, wie du es schon angesprochen hattest, sind Baumeisteraufgaben für den Laien ein Wort, was er nicht kennt. In Österreich ist das richtig, ist das vollkommen normal, das Wort, ist aber das Fachwort auch in Deutschland für Arbeiten, die jetzt gewerkübergreifend sind. Und unsere Spezialisierung ist da, als Generalunternehmer aufzutreten für den Kunden, dass er sich letztendlich bloß noch mit einer Person auseinandersetzen muss. Und diese ganzen Gewerke, sprich Elektriker, Klempner und vielleicht auch Fensterbauer und so weiter, die werden dann über uns koordiniert und auch von uns dann beauftragt für den Kunden.
Okay.
So ist es.
Spannend, du hast gerade angerissen das Thema GU-Generalunternehmer. So, und jetzt gehen wir mal in diese Sache rein. Also, wenn man im Handwerkersprech, gerade mit kleineren Firmen sprechen oder im Austausch sind, wenn das Thema GU fällt, Generalunternehmer, hat das
Ja.
immer Geschmäckle. Also sprich nach dem Motto, das sind die, die mir den letzten Profit aus meinem Einheitspreis oder aus der Position raussaugen. Da klingt das, wenn man dann so einen Baumeister drüber stellt, schon netter.
Das ist aber natürlich auch der Grund, warum ich genau diesen, ich nenne es jetzt mal Hashtag benutze, weil das Wort Generalunternehmer ist, wie du es schon gesagt hast, sehr negativ behaftet. Hat aber auch größtenteils damit zu tun, es gibt natürlich auch Generalunternehmer, die deutlich größer sind als wir, beziehungsweise auch in den frühen 90ern, gerade im Osten, da kam dann sogenannte Generalunternehmer, bekannt ist dann zum Beispiel auch noch Philipp Holzmann, die kamen dann natürlich nach Ostdeutschland und haben dann den Firmen, die dann schon ansässig waren, die heile Welt versprochen. Und das natürlich auch massiv ausgenutzt, dass die einzelnen Firmen sehr wenig Kenntnis hatten, einerseits über die VOB, natürlich auch über den gesamten Kapitalismus hinweg. Und das hat sich natürlich auch in den Köpfen vieler, ich nenne es jetzt mal, implementiert, dass dann das gleichzeitig böse ist. Das kann man sich heutzutage nicht mehr erlauben. Das machst du ein, zwei Mal mit der einen oder anderen Firma und dann hast du dann irgendwann kein Potenzial mehr, die du dann irgendwo auch dem Kunden mehr als mit gutem Gewissen empfehlen kannst. Das ist eher aber auch meine Philosophie, dann immer mit den gleichen Unternehmen dort zusammenzuarbeiten. Einerseits ist es gleichbleibende Qualität, andererseits ist das natürlich auch für uns deutlich stressärmer. Also das ist mir vollkommen fremd, dann zu sagen, okay, ich drücke dich jetzt irgendwo vom Preis. Den Einzelunternehmen ist natürlich das klar, dass wir am Ende auch irgendwo noch was dran verdienen müssen, weil wir ja auch die Koordinationsaufgabe haben. Aber es ist jetzt nicht so, dass das jetzt exorbitant viel teurer wird. Also zumindest ist das Ansichtssache.
Das
Ja
ist
gut, ich muss wirklich sagen, Ansichtssache.
ja.
Ich habe jetzt am Wochenende mal gehört, wo da die durchschnittlichen Stundenverrechnungssätze außerhalb von Ostdeutschland, da klammere ich jetzt auch mal ganz explizit Berlin aus, wo die da jetzt mittlerweile liegen, da sind wir ja in Ostdeutschland noch weit drunter. Und wenn wir diese Stundenverrechnungssätze hier irgendwo anbieten würden, bin ich gespannt, ob dann jemand uns den Zuschlag geben würde. So ist
Spannende
es.
Geschichte, gehen wir gleich noch ein bisschen rein. Mach noch für die, also wir wissen das, ich ein bisschen und du in Gänze, VOB, Volksoberbetrieb. Nee, was heißt das bitte für
Ja,
die
das ist
Zuhörer?
die Vertrags- und Verdingungsordnung für das Bauwesen, um das mal ganz grob so zu umschreiben. Kurz runtergebrochen für Laien, also das ist wie das Regelwerk für den Bau, also von der Vergabe, dem Beginn während der Bauphase und halt nach der Bauphase. Da ist drin alles geregelt, wie das alles abzulaufen hat, wer sich an welche Regeln wann wie zu halten hat. Und also wir setzen da wirklich sehr drauf, dann mit den einzelnen Vertragspartnern VOB-Verträge zu schließen, weil das vieles einfacher macht und aus meiner Sicht die meiste Klarheit bringt.
Ja.
Da sind Zahlungsziele drin, da sind Dinge drin, wie dann so eine Vergabe abzulaufen hat. Da ist halt auch klar geregelt, wenn dann irgendwelche Mängel auftreten sollten, wie das zu handhaben ist, wie lange dort Fristen einzuhalten sind und so weiter. Also sehr ausführlich das Ganze. Nichtsdestotrotz nutze ich gleich mal hier diese Plattform, gerade was die Vergaberegeln anbelangt. Die VOB, die ist ja jetzt nicht erst 20 Jahre alt. Ich glaube, die ist mittlerweile,
22.
wie, naja, das auch nicht. Die ist weit über 100 Jahre,
Ja.
ist die jetzt schon aktiv. Und da sind halt auch viele Gesetzgebungen drin, die sind aus meiner Sicht nicht mehr zeitgemäß und die führen halt auch dazu, dass ich nenne es jetzt mal wirklich freie Marktwirtschaft damit untergraben wird, weil zwangsläufig immer dem günstigsten den Zuschlag zum Beispiel zu erteilen, ist jetzt fraglich. Gibt es andere Konstruktionen in anderen Ländern, die ähnliche Vertragswerke wie die VOB haben und die machen das aus meiner Sicht weitaus logischer. Die picken sich dann halt den Mittelwert raus und da geht auch am Anfang von so einer Vergabe jeder mit marktüblichen Preisen dort rein und nicht mit irgendwelchen Dumpingpreisen, die dann meistens dazu führen, dass im Nachhinein mit Nachträgen oder irgendwelchen anderen Dingen dort das Ganze wieder auf den Preis gebogen wird, wo man im Mittelfeld wieder rauskommt.
Du
Aber
musst.
das ist jetzt meine subjektive Meinung.
Naja, du musst es dir halt leisten können. Aber aus
Ja.
meiner Welt, also wo ich dann noch so ein bisschen involviert war in der Geschichte durch unser Ingenieurbüro, war das nicht so irgendwo, dass man sagt, es ist erstmal der teuerste und der billigste wird erstmal weggestrichen? Ist das nicht so?
Nee. Das ist nicht so.
Warum nicht?
Also, tja. Ich sage es mal so, das ist aber jetzt rein eine spekulative Aussage. Da kann bitte keiner jetzt großen Wert drauf legen. Also das ist meine spekulative Einschätzung des Ganzen. Es ist natürlich deutlich einfacher für Großkonzerne, in solche Vertragswerke einzusteigen, wenn man in dem Randbereich sich bewegt. Also man weiß ja ganz genau, ich muss jetzt der günstigste sein. Und da wird natürlich auch in den einzelnen Rechtsabteilungen der größeren Konzerne genau drauf geguckt, wo sind die ganzen Lücken in solchen Vertragswerken oder in den Ausschreibungen. Und dadurch, dass ja auch derjenige, der die Ausschreibung macht, also der Planer, ist ja auch vorab mit, ich sag mal, der günstigste gewesen. Und wenn ich da schon Geld einspare, ist die Qualität, die dann mit der Leistungsbeschreibung hinten rauskommt, dann halt auch mittelmäßig oder schlecht. Und darauf kann sich dann natürlich so ein Großkonzern richtig draufstürzen. Da gibt es wirklich Abteilungen, die nur gucken, wo ist hier Nachtragspotenzial, was ist hier alles falsch geschrieben und so weiter. Die haben bis zu einem gewissen Grad dann eine Hinweispflicht. Das biegen sie sich natürlich auch so hin bis zum Grenzbereich. Und im Nachgang, wenn es dann zur Auftragsvergabe kommt, dann kommen die ganzen Dinge zum Vorschein. Und natürlich wäre es logisch, wenn man dann im Mittelfeld sich irgendwo etabliert, also wenn man dann sagt, der mit dem mittlersten Preisangebot, aber das ist ja dann nicht mehr für Großkonzerne kalkulierbar. Weil das ist ja Open End. Also das kannst du nicht vorab wissen.
Das.
Und das ist jetzt meine Vermutung.
Ja. Aus deiner Erfahrung, so mal in die letzten, du machst das ja auch nicht erst seit gestern, wie hat sich das entwickelt? Also auch das Thema Vergütung von den verschiedensten Gewerken jetzt außerhalb des Projektes in der eigentlichen Umsetzung, also sprich Vorplanungsphase, Hauptplanungsphase. Aus meiner Welt, wenn dort einfach mal eine Woche mehr investiert wird, in welchem Rahmen auch immer, ich bin jetzt mal im Bereich zum Beispiel Sanierung. Ja? Wir durften mal so ein Objekt mit begleiten, was mittlerweile von einem öffentlichen Gebäude, ein ehemaliges Veterinäramt, ist der Wohnungsnutzung und Gewerbe zugeführt worden. Also so halb-halb mit barrierefreie Wohnungen, Eigentumsbereiche, unten drunter Arztpraxen und alles, was du so brauchst, um oben, sage ich mal, die Eigentümer, die etwas älter schon sind und ihren, aber trotzdem noch mobil, die sich das leisten wollten damals, dort reinzugehen, um dann quasi so eine eigene Infrastruktur zu haben. Über die Straße hast du einen Versorgungsmarkt, alles fertig, alles cool, ein bisschen Park dabei. So, und dann kam der Planer. Und dann sagte der, wir müssen da mal eine Diagnose im Keller machen. Das sind, keine Ahnung, gefühlte Meter Wände stark, verschiedenes Mauerwerk. Haben wir dort auch eine Bohrkernprobe genommen, haben die Salzbelastung festgestellt, etc. pp. Und haben dann gesagt, lass es offen. Der ausführende Kreativarchitekt sagte dann, die Wände müssen glatt sein im Keller und so weiter. Wo ich dann sage, naja, warum? Na, wenn der Schrank an der Bruchwand dasteht, kannst du nicht bis ranschieben. Das stimmt. Aber du solltest ja eh die Möbel nicht bis ganz ranschieben, also macht das ja auch keinen Sinn. Also ist es völlig irrelevant. Also aus deiner Brille, wie viel aktuell ist Wunschdesign und warum tun wir uns so schwer, da mal einen Taler 80 in die Hand zu nehmen, um zu sagen, dass die nachfolgenden Gewerke von der Planung bis zur Ausführung und vor allen Dingen über die Beständigkeit der VOB nach 4 Jahren oder länger, wenn es nochmal irgendwie anders verhandelt wird, keine Ahnung, dass wir wirklich sagen, das ist nachhaltig. Das hält nicht nur 4 Jahre oder 5, sondern da wurde mal hier und so. Warum tun wir uns das so schwer?
Gut, da würde ich im Vorfeld, ohne dass jetzt ein Zuschauer das vielleicht übel nimmt, mal ganz kurz auseinanderklamüsern. Aus meiner Erfahrung gibt es Ingenieure und Architekten. So. Natürlich sind Architekten auf dem Papier auch erstmal Ingenieure. Aber, und jetzt kommt das große Aber, die sind natürlich eher designaffin beziehungsweise haben künstlerischen Einschlag da drin. Und der überwiegt definitiv dem rein Ingenieurwesen und die Leute wollen ja natürlich dann irgendwo sich verwirklichen, die möchten gerne Dinge, die neu auf den Markt kommen oder diese vielleicht sich ausgedacht haben, dann in Realität umsetzen. Das ist erstmal löblich und wenn man die ganzen vorhergehenden Epochen sich anschaut, ist das natürlich auch irgendwo ein Augenschmaus. Das mag alles sein. Wenn man jetzt aber in das klassische Bauen von heute reingeht, mal abgesehen davon, dass wir vermutlich eine sehr schlechte architektonische Epoche haben, also ist jetzt meine Ansichtsweise, geht es da natürlich darum, um praktikable Lösungen, wenn man zum Beispiel Mietraum erschafft, praktikable Lösungen dort einbringt, die einerseits natürlich finanziell zu stemmen sind, andererseits auch den Zielkunden im Mietbereich dann ansprechen, um dann diese Miete auch verlangen zu können. Und wenn wir jetzt rein auf diese, ich sage jetzt mal, bauphysikalische, bautechnische Seite gehen, dann ist das nicht zwangsläufig immer alles schön, aber halt nachhaltig und dauerhaft, weil wir dann halt Produkte verwenden, die einerseits erprobt sind, auch wirklich schon sich bewährt haben. Und die meisten Produkte, die auch heute schon sehr gut sind, aus meiner Sicht, das braucht fast immer 10 bis 15 Jahre, bis sich das Ganze durchsetzt. Komischerweise also. Und der andere Aspekt, was du vielleicht vorhin mal ganz kurz mit angesprochen hattest, ist ja die Bauplanungsphase. So, und ich kann jetzt diese Studie nicht genau nochmal wiedergeben. Es gibt dazu eine Studie, wie viel Prozent ich in der Planungsphase mehr Geld ausgebe. und wie viel Prozent ich im Nachhinein dort an Geld spare. Also jetzt nicht in erster Linie, sondern auch nachgelagert über mehrere Jahre. Und da sprechen wir wirklich von einem Disverhältnis von vielleicht 10% mehr finanzieller Aufwand auf der Planungsseite, dafür aber über den längeren Zeitraum von 10 bis 20 Jahren von 30% Kostenersparnis. So, das sieht natürlich der Endkunde am Anfang nicht. Der sagt dann, okay, ja, ich habe jetzt hier zwei Angebote vorliegen. Das eine ist deutlich günstiger. Warum soll ich denn jetzt mehr Geld ausgeben? Das ist halt eine ganz große Kommunikationsgeschichte. Und da gibt es aktuell ein sehr gutes Beispiel. Die Firma, also den Firmennamen habe ich jetzt auch gerade nicht im Kopf. Es bietet jetzt jemand eine Komplettsanierung in 22 Tagen für Einfamilienhäuser an. Ich habe mir das Ganze mal intensiv durchgelesen und das ist schon machbar. Da geht es aber im Kern darum, da ist eine Vorplanung, die ist wirklich auf jede Minute getaktet. Also auch alle Bauprodukte, jeder Arbeitsschritt ist dort genau eingetaktet und dann ist das auch möglich. Und das ist jetzt auch nicht kostentechnisch exorbitant viel mehr, weil wenn ich in dem Zeitraum, wo mein Haus saniert wird, dann irgendwo auf eine Unterkunft angewiesen bin, dann kostet das ja auch Geld. Und das brauche ich dir nicht erklären, Zeit ist Geld. Und man kann dann ja immer eine Rechnung aufmachen. Die eine Seite ist so viel, die andere Seite ist so viel. Und am Ende komme ich dort aus meiner Sicht deutlich günstiger raus. Ich hoffe, das beantwortet erstmal deine Frage.
Ja, inklusive Nervenkostüm, das
Ja.
unterschätzen die wenigsten. Hä? Kann ich da was, also ihr Lieben da draußen, der Steven ist aus dem Osten, ich bin aus dem Osten und deswegen dürfen wir das sagen. Aber der typische Ossi, ja, Klischee, oh, kann ich da was selber machen? Was kann ich denn da Mitmach machen? Und so, anstatt dann wirklich herzugehen und sagen, Alter, wenn wir dann sagen müssen, Persilschein, ne, können wir keine Gewährleistung, wenn du vorher sauber gemacht hast und ich soll an deine gesäuberte Fläche irgendwie rangehen, wird schwierig, ja, so. Oder auf der anderen Seite zu sagen, okay, jeder im Privatsektor ist doch tatsächlich froh, wenn der Handwerker wieder weg ist. Ne? Es sei denn, du bist sehr einsam und das ist der einzige Mensch, mit dem du einmal am Tag sprechen kannst, um denen Kaffee zu reichen. Ja? So, aber am Ende des Tages sind wir doch froh, wenn die Herren wieder raus sind. Es ist meistens Schmutz. Ja, es gibt moderne Absaugtechniken und so weiter, aber trotzdem kriegst du es nicht 100%. So, und wenn du dann eine Lebensgefährtin, Lebensgefährten hast, die dann früh mit einem weißen Handschuh darüber geht, und da ist noch Staubkorn dran, kann der Seelenfrieden oder der Hausfrieden schon ein bisschen stürmisch sein, auch wenn du innerhalb von 22 Tagen einen geilen Umbau hast, richtig? Also
Das ist
immer
vollkommen
diese
richtig.
Emo,
Also
ich empfehle immer die Emotionalität für sich selber ein bisschen zu bewerten und sich wie so ein kleines Kind, ja, auf Weihnachten oder so zu freuen auf das neue Ergebnis und fertig. So sehe ich das ein bisschen, ja. Und am Ende des Tages ist es ein Dienstleister, ja. Und das Spannende ist, was ich immer festgestellt habe, wenn dann so gefährliches Halbwissen vom Cousin des Nachbarn dritten Grades kommt, der hat es bei sich so gemacht. Und der hat es so. Also, du hast einen studierten Baumeister vor dir, der nicht nur umsetzt, der selber keine zwei linken Pfoten hat, sondern dann auch die beratende Wirkung und natürlich auch die ganze Kalkulation mitbringen kann, wenn man es möchte. Richtig?
genau richtig. Und du hast schon viele Punkte vorgegriffen aus meinem Alltag. Also das Schlimmste sind eigentlich, und ich sehe das ja auch in meiner Freizeit, das ein oder andere YouTube-Video, beziehungsweise wie die ein oder andere Firma dann halt mit Dingen wirbt, die fachlich einfach dann falsch sind. Also da gibt es auch keinen Interpretationsspielraum. Und natürlich auch, wie du schon angesprochen hast, die Gewährleistungsfrage. Wenn jetzt irgendein Arbeitsschritt von dem Auftraggeber zwischendrin selber gemacht wird, ist natürlich die Klärung eines Mangels dann relativ schwer. Und diese Mentalität, was du am Anfang angesprochen hattest, die ist deutlich zurückgegangen. Es gibt natürlich schon noch einige, die dann sagen, okay, ich mache dieses selber und dieses. Bloß viele sind entweder selber gebrannte Kinder oder kennen jemand, der schon mal in der Situation stand, das alles selber koordinieren zu müssen. Und ich sage dann immer wieder das gleiche Beispiel, ein Badumbau. In einem Badumbau ist es ja so, da kommen ja viele Gewerke zusammen, sei es der Fliesenleger, sei es der Estrichleger, sei es Trockenbauer, Elektriker, Klempner, Maler und so weiter. So, und wenn man das jetzt versucht, selber zu koordinieren, ohne jetzt für uns natürlich Werbung zu machen, kann das mehrere Wochen dauern. Und wenn ich jetzt keine Ausweichmöglichkeit habe, bin ich im schlimmsten Fall 12 oder noch länger, also 12 Wochen oder noch länger, auf einen Sanitärcontainer angewiesen. Der kostet nicht nur Geld, sondern das kann mir auch keiner erzählen, dass das dann schön ist, darauf seine Notdurft zu verrichten, da drin zu duschen oder beim Nachbarn zu duschen und so weiter. Wenn das konsequent natürlich geplant wird, kann man diese Zeit, ohne zu übertreiben, mal locker um ein Drittel oder nee, besser gesagt 2 Drittel verkürzen. Und das ist natürlich, kostet etwas mehr, aber da muss man sich selber die Frage stellen, möchte ich 12 oder 13 Wochen in einem Sanitärcontainer mich duschen? Und Luxus beziehungsweise Zeitersparnis kostet Geld. Und wie ich auch mal gelernt habe, jetzt ohne dass ich das jetzt jemanden jetzt draußen unterstellen will, reiche Menschen zahlen gerne Geld, um Zeit einzusparen.
Und reich ist auch eine Interpretation, ja? Was bedeutet für den einen oder anderen das? Für die Folge 1, letzte Geschichte. Du hast gesagt, oder du hast gesagt, ja, ich will ja keine Werbung machen. Doch, dafür ist unter anderem auch dieser Kanal da. Warum? Wenn dir diese Information und ein Telefonat mit dem Steven im Nachgang graue Haare ersparen, mindestens, plus ein paar tausend Euro, plus, 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 dann darf man auch ein bisschen Werbung machen. Frage an der Stelle, selbst wenn ihr Projekte jetzt nicht ausführen würdet, selber mit deiner Mannschaft, habe ich verstanden, dass du auch beratend mit deiner Expertise, viele Jahrzehnte Erfahrung etc. pp., woher das alles kommt, abonniere schon mal den Kanal, das ist dann die nächste Folge. Darf mir Werbung machen. Beratungsleistung. Also grundsätzlich darf ich auch beim Steven Opitz, der Opitz Ausbaugesellschaft MBH, in Schmölln, darf ich anrufen und sagen, hey, wir haben hier gerade ein Projekt, irgendwie wollen wir das, kommen aber nicht weiter, wir brauchen jemanden, der da hier ein bisschen technisch von der Seite mal drauf guckt und sagen, weil hier sich zwei Architekten mit irgendwelchen Sachen bekämpfen, und der eine will schwarz, der andere will weiß, aber wir hätten doch gern irgendwie eine Einigung so. Grundsätzlich bist du für sowas zu haben.
Das kann ich direkt verneinen. Das mache ich gerne. Nee, das mache ich gerne für schon bestehende Kunden beziehungsweise auch im Netzwerk. Das ist natürlich auch unentgeltlich. Bloß, was ich gleich vorab sage, ich werde nicht die Arbeit eines anderen offiziell bewerten. Das steht mir auch gar nicht zu, weil ich jetzt auch kein Bausachverständiger bin. Ich kann dazu gerne meine Meinung sagen und ich möchte es genauso wenig, dass irgendjemand anderes in meinem Nichtbeisein meine Arbeit irgendwo bewertet, ohne da jetzt zu sagen, ich habe jetzt Angst, dass das einer bewertet. Aber das gehört einfach, wie soll man sagen, das gehört sich nicht aus Respekt alleine heraus, weil auch ich oder auch der andere kann ja dort einen ganz anderen Ansatz gewählt haben. Also wir haben so viele verschiedene Produkte auf dem Markt. Es gibt natürlich, wenn wir jetzt rein ins Bautechnische reingehen, gibt es Dinge, da gibt es nichts wegzudiskutieren. Ich hatte es zum Beispiel gestern bei Instagram einer Firma, die ich schon lange folge. Die hatten dann mit einer Vorsatzschale an einer Außenwand dort geworben. Und da hat mir irgendwie ein Bild gefehlt. Da habe ich dann bloß nachgefragt. Na, habt ihr den und den Arbeitsschritt dann zwischendrin gemacht? Und da kam dann erstmal längere Zeit nichts. Dann kam dann eine Antwort drauf, nee, haben wir nicht gemacht. Und da habe ich dann bloß zurückgeschrieben, dass das fachlich aus meiner Sicht falsch ist. Oder Sie können mir vielleicht auch das zuschicken, wie Sie es jetzt gedacht haben. Und da hat derjenige sich dann auch im Nachhinein bedankt, weil er dann wirklich was dort absolut übersehen hatte. Das hatte nichts mit Klugscheißen zu tun, weil am Ende erbringt man dann eine Leistung. Der Kunde, wenn er es merkt, ist es definitiv vollkommen daneben gelaufen. Und wir reden halt von Schimmelproblematiken oder schwerwiegenden Schäden. Und wenn jetzt einer sagt, ich habe jetzt hier Schimmel in meinem Haus und ich muss dann jetzt für 4 Wochen ausziehen und ich hole dann eine externe Firma an, das alles auf eure Kosten, ja, meine ich das, wie gesagt, nicht mit Klugscheißen, sondern dann eher, man kann ja voneinander lernen.
Bin ich ganz bei dir? Jetzt müssen wir trotzdem noch einen ranhängen, weil Klugscheißen ist ja ursprünglich negativ belegt, aber wenn ich die Worte einfach mal hernehme, Klugscheißen, also allein mit dem Klug begibst du der zweiten Teil des Wortes ja schon wieder was Positives. Weil klug ist ja jetzt positiv eigentlich, ne? So. Und danke für den Hinweis zur Frage. Dann habe ich die nämlich nicht tief genug bestellt, also mir gestellt. Mir geht es immer darum, gar nicht vorzuführen, sondern wirklich zu sagen, Leute, zum Beispiel Bauherr oder der Investor oder wer auch immer, selbst die Privatperson, ich habe jetzt hier zwei, drei möglicherweise im B2C Angebote. Ich kann da aber gar nicht drauf gucken, weil es ist komplett was anderes, scheinbar. Ja? Und es ehrt dich, dass du auch im Dunstkreis dort vor Lau hinkommst. Klammer auf, sag ich, mach das nicht. Klammer zu, benenne mindestens den stiewischen Opitzschen Grundwert, der das eigentlich wert ist. Ja? Weil die sparen sich ja im Nachgang, theoretisch was. Nerven, Geld und Dingens. Bitte, bitte, bitte. Das ist meine persönliche Bitte. Du kannst auch Nein sagen. Aber du weißt schon. So, und auf der anderen Seite, wenn man natürlich ein Großprojekt ist oder wenn zum Beispiel eine öffentliche Hand oder sowas was macht und zu sagen, okay, lass uns mal ein Konzept zusammentragen. Dafür haben wir eine Summe X eingestellt, um auch überhaupt mal Machbarkeit und so weiter, damit wir nicht sagen im Nachgang, die Schule ist jetzt 3,8 Milliarden teurer geworden, weil am Ende des Tages runtergebrochen, wer bezahlt es denn? So, und hier wünschte ich mir, und danke für die Steilvorlage, mehr Transparenz, weniger Bewertung, zusammenzukommen, zu sagen, hey, lieber Designarchitekt, klar darfst du deine Note hier hinterlassen, ne? Sonst wäre wahrscheinlich niemals Bauhaus entstanden oder sonstiges, ne? Oder, ne, und trotzdem diese technische Komponente, also jeder bringt sein Wissen, seine Erfahrung mit und dann wird das Bestmögliche für das Objekt entschieden und nicht für die Persönlichkeit, weil der wieder einen dritten Orden haben will. Ist das eine Herangehensweise? Kann das?
Ja, ich hole mal etwas weiter aus. Einerseits entspricht es halt meiner persönlichen Philosophie zu sagen, immer dreimal mehr geben, als man dann vielleicht zurückbekommt. Und das, was man aber zurückbekommt, ist meistens dann deutlich mehr wert. Also ist meine Erfahrung auch.
Hm.
Mit den Architekten, mit denen ich jetzt über Jahre zusammenarbeite, auch wenn die jetzt andere Projekte haben, schicken die mir mal das ein oder andere Mal auch etwas zu, ich will es nicht genau beziffern, was es halt ist, um meine Meinung darüber zu hören oder halt eine technische Lösung für vielleicht im Detail zu finden. Da sage ich mir aber, ich helfe dir in diesem Moment und in dem richtigen anderen Moment, denkt diejenige Person wieso an dich und wird dir dann halt auch irgendwo den einen oder anderen Auftrag dann zukommen lassen. Erstmal das dazu. Zu deiner anderen Sache, da hatten wir ja schon mal persönlich in Bad Schlema gesprochen, soweit ich mich entsinnen kann. Geht es ja, denke ich mal, bei deiner Frage darum, dass dann vielleicht in den Institutionen, insbesondere im öffentlichen Bereich, mehr Leute vertreten sind, die so eine Prüfung dann wirklich vollziehen können. Was steht da jetzt wirklich in diesem Angebot drin und das auch wirklich verifizieren können? Was bekomme ich jetzt für Preis X? Das sehe ich definitiv genauso und ich bin auch zum Teil sehr erschrocken. Das war auch der Grund, warum ich dieses Jahr zum Stadtrat mit kandidiert hatte bei mir in der Stadt. Wer da unter anderem alles so im technischen Ausschuss sitzt, ohne die Persönlichkeiten jetzt zu bewerten. Aber wenn ich jetzt noch nicht mal einen technischen Background habe, irgendwo im Bauwesen, bezweifle ich jetzt ganz einfach mal, dass man dann solche Dinge umfassend bewerten kann. Weil alleine bei mir ist es ja so, über die ganzen Jahre hat sich dann natürlich Wissen angeeignet, aber nicht in dem Umfang, wo ich jetzt sagen würde, ich bin jetzt hier der Allwissende. So, und aber diese Leute nehmen sich dann heraus, Angebote oder insbesondere auch Nachträge zu bewerten im Hunderttausender-Bereich und haben davon eigentlich, ich sage es jetzt einfach salopp, keine Ahnung. Ich bin zwar nicht Stadtrat selber geworden, bin aber als, ich glaube, das nennt sich berufener Bürger, dort im technischen Ausschuss dann immer bei solchen Sachen zugegen, um dann mal meinen Senf dazu zu geben. Finde ich deutlich zielführender. Auf den oberen Ebenen, ich sage es mal Bundesebene, da gibt es kaum Leute, die da wirklich in der Materie tief drinstecken. Und das ist halt auch der Krebsschaden, warum so viel Müll dort beauftragt wird. Das muss man ganz eigentlich, das muss man wirklich so sagen. Es wird ganz viel Müll beauftragt. Und diese Leistungstexte sind entweder zusammengeschnipselter Müll. Ist einfach so, wirklich absoluter Kernschrott. Seltenst, und so ist es eigentlich vorgeschrieben, sollten die nach dem Standardleistungsbuch geschrieben sein. Da gibt es keine Ausflüchte. Das habe ich jetzt nicht verstanden oder das habe ich jetzt anders interpretiert. Aber man setzt es halt nicht um. Entweder aus technischer, also weil man technisch nicht dazu in der Lage ist, oder ich weiß es nicht. Also ist mir komplett fern. Aber um dann ganz kurz noch nachzuhaken, natürlich ist für einen Laien so ein Leistungsverzeichnis zu lesen faktisch fast unmöglich, weil da sind zum Beispiel gewisse Wortgebräuchlichkeiten drin, wie ist Bauseits herzustellen. So, der Laie weiß jetzt nicht, was bedeutet das. Also er denkt sich so, ja, wird schon irgendwie Bauseits von irgendjemandem, der auf der Baustelle ist, hergestellt. Nee, übersetzt heißt das, das machst du bitte schön selber. So, und da geht es schon los.
Das auf alle Fälle. Also ihr Lieben da draußen im B2C sein, ne? Wenn der Steven zu euch kommt und dann macht er hier das Dachgeschoss komplett hier für die Schwiegermutter oder für die Kinder schön, inklusive Nasszellen in allem Zip und Zap, sowas macht er und da steht Bauseits, da darfst du Bauseits Strom und Wasser sind vom AG manchmal noch als Ergänzung,
Ja.
also vom Auftraggeber zur Verfügung zu stellen, kostenneutral. Also ich habe es schon überlebt, ohne kostenneutral, dass dann auf einmal du eine Teilrechnung für Strom und Wasser. Also man muss, so also manchmal so kannst du gar nicht denken. Also wahrscheinlich dann im B2C weniger, im B2B oder öffentlichen Bereich dann vielleicht eher, wenn da wieder mal, das haben wir nicht vereinbart, jetzt ziehen wir dem Mann noch 5 Geld 80 ab für die 3,8 Kilowattstunden. Keine Ahnung, ja, aber sowas habe ich halt auch schon ein Stück weit erlebt. Schließen wir die Folge. Schön, diese Ausführung, die du gemacht hast, da es erinnert mich an die Spaghetti Carbonara. Du kannst die wie in Deutschland essen mit Sahnesoße und so und wunderst dich, warum du schwer im Magen bist. Oder du nimmst die richtige Carbonara und die hat auch ein Deutscher, ein gemeinsamer Freund von uns, der André, gekocht, der sich dieses Rezept von einer Uroma aus Italien irgendwo hat geben lassen, also irgendwie so, und das hat er schon mal nachgekocht, das schön mit Parmesan. Da kannst du nämlich drei Teller essen, ohne ein Völlegefühl zu haben, obwohl das gleiche draufsteht. Carbonara und Carbonara. Es ist, was es ist, was ist Interpretation. Wo der Steven sein ganzes Know-how her hat und trotz technischem Ansatz auch Design lebt, sieht man ja, alle, die auf YouTube gucken und hier im Hintergrund, das sieht man wunderbar. Steven, Schlusswort für die heutige Episode.
Also erstens bin ich deutlich für die zweite Variante von Carbonara. Also ich bin auch ein ganz großer Fan davon, immer beim Original zu bleiben. Und als Schlusswort würde ich daran anknüpfen, lieber bei einem Großprojekt, was über mehrere Jahre natürlich dich Geld kostet oder beziehungsweise für viele das größte Projekt des Lebens ist, dann definitiv differenzieren. Erstens, mit wem mache ich das? Welche Referenzen hat er dazu? Und wen bringt denn der da auch dazu mit? Und bitte, und das ist wirklich meine absolute Bitte an alle, nehmt nicht den günstigsten. Es hat immer seinen Grund, warum jemand so günstig ist. Das dazu. Ciao.